Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
In diesen Auftragsklärungsgesprächen habe ich mir so eigen gemacht, dass ich da sehr transparent bin und genau diese Frage stelle. Also die Frage danach, ob das sein dürfte, dass jemand in die Kündigung geht, wenn das Thema sowieso schon Gesunderhaltung und Stressbelastung ist. Im Grunde genommen ist es der ähnliche beratende Prozess wie in einer externen Supervision. Ich versuche zu verstehen und versuche Impulse zu setzen, dass jemand oder ein Team für sich selbst einen Weg in eine Zielrichtung findet, die zu ihm passt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt systemische Supervision? Für dieses Gespräch habe ich Christiane Lüchen-Heimer eingeladen. Sie ist Autorin des Buches Werkstattbuch Systemische Supervision, erschienen im Karl-Auer Verlag zusammen mit Uwe Michalak. Es ist ein sehr spannendes und hilfreiches Buch geworden für alle, die sich im Bereich Coaching und Supervision bewegen. Und wir wollen heute so ein bisschen auch aufklären, was ist das überhaupt Supervision, was ist systemische Supervision, und da freue ich mich, so eine kompetente Gesprächspartnerin gefunden zu haben. Aber liebe Christiane, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, danke schön. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke, dass ich hier sein darf. Und danke, dass wir in dieses Gespräch gehen können. Weil, das schiebe ich mal direkt vorweg, wenn wir uns um systemische Supervision kümmern, dann sind es ja das Verstehen dessen, was man selber sagen möchte, durch die Fragen, die man bekommt. Insofern finde ich so einen Dialog darüber ganz toll. Dadurch, dass ich deinen Podcast öfter höre, denke ich natürlich oft, wenn ich das höre, über diese Frage nach, Gott, wie bin ich denn der Mensch geworden? Das finde ich eine enorm schwierige Frage. Und versuche das mal zusammenzufassen. Ich habe einen bunten Lebensweg, würde ich sagen. Also keinen geradlinigen und erst recht nicht in der beruflichen Qualifikation. Und wenn ich ganz zurückdenke, dann liegt es wahrscheinlich auch daran, dass ich in einer Zeit groß geworden bin und in einem dem Ruhrgebiet sehr nahe, sehr kleinen Ort groß geworden bin, wo man nicht großartig über Beruflichkeit nachgedacht hat, sondern das Erste, was sich anbot, das hat man dann halt genommen. Und irgendwann, ich glaube, irgendwann mit 13 hatte ich die Idee, ich könnte Medizin studieren. Und dann war das so. Dann sollte ich halt Medizin studieren. Meine Eltern fanden das ganz gut, deswegen. Leider hat es mit dem NC nicht so gut geklappt. Und ich musste eine Zwischenstation einlegen und bin auf die Krankengymnastikschule gegangen im Süden von Deutschland, in Worms. Was ich im Nachhinein als ganz großes Glück empfinde, weil ich da nämlich meinen Mann kennengelernt habe. Und vielleicht ist das auch der Punkt, um die Essenz so rauszukriegen. Ich glaube, ich bin das geworden, was ich jetzt bin, und hoffe, mich hinzuentwickeln über die Beziehungen, die ich haben durfte. Also über Menschen, die mich inspiriert haben, über Menschen, mit denen ich mich weiterentwickeln durfte. Und das ist einerseits natürlich meine Familie. Ich habe zwei Söhne. Und bei uns wird immer ganz viel diskutiert über das Leben, über Gott und die Welt. Und genau, mit dem einen Sohn arbeite ich auch inzwischen zusammen. Also das ist einfach sehr inspirierend. Aber ich schweife ab. Also von der Krankengymnastik bin ich dann doch noch zum Medizinstudium gegangen und habe da unter anderem eine Frau kennengelernt, mit der ich auch immer noch befreundet bin und auch zusammenarbeite. Und wir haben uns quasi so gemeinsam entwickelt, eine Nische zu finden, in der man in dem medizinischen Bereich nicht verheizt wird und das Gefühl haben kann, Berufliches und Privates vielleicht auch irgendwie miteinander kombinieren zu können. Und da tat sich der psychiatrische Bereich auf, so dass ich in der Erwachsenenpsychiatrie und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet habe und dann auf der Suche nach Handwerkszeug war. Und wir sind per Zufall in der Systemik hängen geblieben und haben Kurt Ludewig damals kennengelernt. Und seine Wunderfrage oder vielmehr die Wunderfrage von Steve DeShazer, haben gedacht, wir sind auf der anderen Seite der Psychiatrie gelandet, aber es hat uns nicht losgelassen, sodass ich letztendlich die systemische Weiterbildung gemacht habe und dann daran hängen geblieben bin. Und so ging es eigentlich weiter. Also in der Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatten wir einen Supervisor, den ich ganz spannend fand und habe gedacht, das ist was Tolles, das möchte ich auch gerne machen. Habe dann die systemische Supervisionsweiterbildung gemacht und hatte dann jemanden in meinem Leben, die gesagt hat, passt es eigentlich noch zur Klinik oder möchtest du lieber in die Freiberuflichkeit gehen? Und ein bisschen naiv, ich glaube, Naivität gehört auch in meinen Lebenslauf, habe ich gesagt, ja klar, mache ich.
Wenn man weiß, was einen erwartet, würde man es nicht machen.
Nicht tun, genau. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, Supervision ist total toll, aber dieser große Rahmen der Organisation, der reizt mich auch, das würde ich gerne näher verstehen. Und außerdem wollte ich gerne noch was Richtiges studieren mit Hausarbeiten und so und habe dann Organisationsentwicklung studiert. Auch immer in Begleitung mit Menschen, die das mitgetragen haben, immer in Begleitung von Menschen, die das mit mir diskutiert und reflektiert haben. Und jetzt bin ich da, wo ich bis jetzt sagen würde, ja, das ist ein großer Teil von dem, was ich gerne wollte so in meinem Leben. Also ich bin supervisorisch unterwegs und wir haben ein Unternehmen, was Organisationen verhilft, nachhaltiger zu werden und gehen eben da in die Organisationsentwicklung. Und gerade diese Kombination von Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung ist was ganz Tolles. Das erfüllt mich sehr.
Ja, super. Und dann können wir auch direkt reingehen. Danke für die Vorstellung. Ich finde es einfach immer total spannend, an diesen Punkten zu sehen. Punkt 1, irgendwann steht am Ende irgendwo, wenn man es runterbricht, Supervisor oder Coach. Und gleichzeitig hat man einen ganz anderen Startpunkt gehabt. Das heißt, der Zieleinlauf ist der gleiche, aber der Startpunkt ist oft ein anderer. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend, aus welchen Ecken man kommt, so wie ich zum Beispiel ursprünglich aus der Bundeswehr komme, wo man auch nicht denkt, Coach, Bundeswehr, auch was ganz anderes. Man guckt, wo es sich dann findet. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend. Und hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, ich bin Supervisorin, hätte ich gedacht, das ist irgendwas sowas wie Superman oder Superfrau und hätte überhaupt nicht gewusst, was das ist. Für viele, also aus meinem engsten Freundeskreis in vieler sozialen Arbeit, für die ist das ganz selbstverständlich, die kennen das alle. Aber ob das Wirtschaft, Militär, XY, das ist die anderen Lebensbereiche, in denen ich war, ist das ein Fremdwort. Vielleicht können wir so ein bisschen drauf eingehen, was ist ein Supervisor oder Visorin?
Genau. Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, an der sich die Geister wirklich scheiden. Ja, genau. Ich würde da gerne genauer drauf eingehen, was du gesagt hast. Also im Grunde genommen ist es ja eine kommunikative Zuschreibung. Das heißt, wir finden eine Begrifflichkeit für etwas, was Menschen tun und was Menschen empfangen. Und ich erlebe das genauso. Also in bestimmten Arbeitsbereichen, Arbeitskontexten darf man das Wort Supervision nicht in den Mund nehmen. Da muss man dann auch wieder der eigenen Überzeugung von Coaching sprechen oder sonst irgendwie. Während andersrum, wenn man in Bereiche der sozialen Arbeit geht und von Coaching spricht, dann kommen die ersten Abwehrfunktionen im Sinne, da möchte uns jemand irgendwie die Gelder kürzen oder so. Ich kann sagen, wie ich in der systemischen Szene Supervision verstehe. Und im Grunde genommen versuche ich es immer ganz simpel zu sagen, es ist die Beratung für den beruflichen Bereich. Den Teil finde ich gerade in sozialen Kontexten enorm wichtig, weil dann KlientInnen klar ist, sie können Dinge besprechen, die den beruflichen Bezug haben. Und bei manchen systemischen Fragen bekommt man vielleicht das Gefühl, man müsste irgendwie tiefer in die eigene Biografie gehen. Und dieser Rahmen ist damit geschlossen. Also Menschen können sich sicher sein, wenn sie in einen supervisorischen Kontext gehen, dass sie berufliche Fragen besprechen und dass sie nicht plötzlich in der Aufstellung des Herkunftssystems landen und sich mit irgendwelchen intimsten Fragen auseinandersetzen müssen. Mhm. Das ist auch unter anderem die Rolle der Supervisorin, genau darauf zu achten, dass es im beruflichen Bereich bleibt. Ich unterscheide es von Coaching im Sinne von, Coaching ist eigentlich die Beratung von Führungskräftenaufgaben, von Leitungsaufgaben, von Leitungsthemen. Und da kommt vielleicht der organisationsentwicklerische Blick mit rein, weil eine Führungsperson eben genau diesen Teil mit im Blick haben muss. Also neben der Mitarbeitendenfürsorge die Leitung des gesamten Prozesses, der Blick auf die Organisation und auf das Funktionieren und auf die Effektivität und Effizienz der Organisation. Das sind Verantwortungsbereiche, um die sich Mitarbeitende nicht unbedingt kümmern müssen. Mhm. Und es schafft auch Ambivalenzen, die vielleicht in der Mitarbeitendenschaft nicht so sein müssen.
Was meinst du damit genau? Was meinst du mit Ambivalenzen?
Naja, eine Person in Führungsposition möchte vielleicht gerne Dinge durchsetzen, die dem Team sehr förderlich sind, aber den Zielen oder dem Erhalt der Organisation widersprechen.
Mm, okay. Mhm.
Und diese Ambivalenz muss ausbalanciert werden. Und wenn es eine Person ist, die das Team vielleicht sehr gerne mag und menschenorientiert ist, dann ist das eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die ja auch einen anderen Umgang damit braucht.
Wie kommen Menschen auf dich zu? Mit welchem Anliegen? Wir haben im Vorgespräch mal so ganz kurz touchiert, wer so dein Klientel unter anderem ist. Aber wer kommt mit welchem Anliegen zu dir und wie gelingt das? Und was kriegen die dann, in Anführungsstrichen? Ne? Du hast das jetzt schon ein bisschen definitorisch abgegrenzt, aber dass die dir jetzt vielleicht zuhören, so ein klareres Bild kriegen.
Ja, wenn wir auf den Stempel Supervision gucken, und ich sag mal bewusst Stempel, dann sind es tatsächlich vorwiegend Personen aus dem pädagogischen, sozialen, medizinischen Bereich. Also alles, was man so unter Non-Profit packen könnte. Mhm, und für die ist Supervision historisch bedingt. Mit Wellen, also es gab eine Zeit, da war das nicht so angesagt, aber Supervision gehört zum Beispiel in den Jugendhilfebereich ganz selbstverständlich. Und läuft vielleicht unter der Überschrift, sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu entlasten. So dass es unterschiedliche Eintrittspforten gibt. Also es gibt beispielsweise Einrichtungen, die haben das einfach als leitende Funktion. Also da steht es mit in dem Vertrag. Ich denke gerade zum Beispiel an westfälische PflegefamilienberaterInnen, also Menschen, die Eltern begleiten, die Pflegekinder aufnehmen. Der LWL koordiniert das und in den LWL-Richtlinien stehen 8 Supervisionstermine à 2 Stunden im Jahr. Und die sind verpflichtend. Mhm. Wenn also jemand so einen Beruf beginnt, dann verpflichtet er sich damit, die Supervision wahrzunehmen. Dann gibt es gute Traditionen, also dass Institutionen sagen, Teams bekommen von uns 6 Sitzungen im Jahr, damit sie sich gut reflektieren. Das ist so diese selbstverständliche Eintrittspforte. Am Rande bemerkt, die manchmal nochmal eine intensivere Auftragsklärung braucht, gerade weil sie so selbstverständlich ist. Und dann gibt es halt entweder Teams oder Einzelpersonen, die sagen, ich habe hier punktuell was in meiner Beruflichkeit, das möchte ich gerne reflektieren. Sprich Konflikte, Umstrukturierungen, mit denen man zurechtkommen muss, eine erhöhte Arbeitsbelastung, auch eine erhöhte private Belastung, die, wo deutlich wird, die Arbeit lässt sich nicht mehr so durchführen, wie man es gerne möchte. Was gibt es noch für Themen? Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte entscheiden, welche Fortbildung für mich gut ist. Ich möchte gerne die Karriereleiter weiter besteigen. Wie kann ich das tun? Wie kann ich mit meinem Vorgesetzten ins Gespräch kommen, um Entwicklungsparameter nochmal zu schärfen? Und was im sozialen Bereich ganz klassisch ist, ist die Fallsupervision. Also ich arbeite mit Menschen und möchte gerne diese Arbeit mit Menschen supervidieren lassen, beraten lassen, einen Blick von außen bekommen, Perspektiven erweitern.
Ja, also da wäre jetzt auch so zum Beispiel meine Erfahrung, da ich ja in quasi ähnlichen Themenfeldern arbeite wie du, auch Organisationsentwicklung, Führungskräfteberatung, teilweise auch im gleichen Unternehmen, habe ich dann quasi auch eine Supervisorin gehabt. Nur als Beispiel für die Zuhörerinnen, wo ich sage, okay, ich habe einerseits ein Coaching der Führungskraft, für die Organisation wäre das hilfreich, was passiert, wenn wir das machen, das war so ein bisschen so ein Sparring, dann hatte ich aber auch Konflikte, weil ich das Team betreut habe und natürlich haben einfach Themen in mir gearbeitet, weil ich selber Zielkonflikte gesehen habe, die im Aufgabenprozess entstanden sind und da war für mich eine Supervision, dass ich einfach einen Sparringspartner als ich bin als Coach, Organisationsentwickler gewesen, einen Sparringspartner hatte, um das mal für mich auch zu sortieren. Ja. Würdest du sagen, das ist so ein klassisches Szenario auch oder nimmst auch du Supervision?
Auf jeden Fall nehme ich auch Supervision. Ja. Die Supervision der dritten Ordnung. Ja, ich erlebe es nicht als klassisches, also das, was du jetzt in Anspruch genommen hast, das erlebe ich nicht als klassisches Feld, also dass Organisationsentwickler oder Coaches selbst in Supervision gehen. Ich erlebe SupervisorInnen, die in Supervision gehen, weil das für die einfach Teil der DNA ist, sich zu reflektieren.
Na, bei mir war es Teil der Coaching-Ausbildung, vielleicht nochmal dazu.
Ah, okay.
Das heißt, ja. Im Rahmen der Coaching-Ausbildung mussten wir quasi auch unsere Szenarien, unsere Fallbeispiele auch vortragen.
Ja.
Und da war das ein Beispiel, wo ich das dann quasi nutzen durfte, musste und es war halt Teil der Ausbildung auch.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich, also das sind natürlich auch nochmal eine Eintrittspforte, ne, dass es in der Ausbildung Supervisionen gibt, die verpflichtend sind. Ja. Ja.
Was würdest du sagen, was sind Ziele und Funktionen einer systemischen Supervision?
Einer systemischen Supervision, genau, das finde ich eine gute Differenzierung. Ziele und was war der zweite Begriff?
Funktionen.
Funktionen. Das übergeordnete Ziel, finde ich, ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit der SupervisantInnen, die Stärkung der Handlungsfähigkeit und damit einher geht auch sowas wie eine Stärkung der beruflichen Gesunderhaltung. Dann würde ich gerne unterscheiden zwischen, also das ist so das interne Ziel, das externe Ziel, also das der Organisation, die das vielleicht in Auftrag gibt, wenn nicht jemand sagt, komm, ich zahle das aus meiner Tasche, ich möchte das gerne alleine machen. Das externe Ziel wäre, dass die Organisation natürlich gerne möchte, dass der oder die Mitarbeitende sich gut in den Arbeitsprozessen zurechtfindet und effektiv arbeitet. Ich finde diese Unterscheidung wichtig. Wenn man das runterbricht, dann kommen wir in den Bereich von Anliegen und Auftragsklärung. Also es gibt ein Thema, mit dem jemand in die Supervision kommt. Beispielsweise, ich habe immer einen Konflikt mit meiner Führungskraft und ich merke bestimmte Triggerpunkte, ist jetzt sehr in die Tüte gesprochen, merke bestimmte Triggerpunkte und möchte nicht immer aus der Haut fahren, wenn ich den nur sehe. Dann haben wir ein Thema. Und die Funktion ist da implizit, also es soll um eine Gelassenheit gehen. Aber worum es eigentlich genau geht, das entwickelt sich in der Anliegen, im Anliegenklärungsprozess. Sprich, was soll denn stattdessen sein? Also womit füllt jemand innere und äußere Räume, wenn etwas wegfällt, wenn das nicht mehr da ist? Wo sind die Ressourcen, um das durchzusetzen, was man sich dann als Ziel, als erwünschtes Ziel erarbeitet? Wer kann unterstützen? Wie kann man sich Unterstützung einholen? Und in all diesen Abzweigungen, die ich gerade aufliste, könnte es sein, dass darunter sich erneut ein Anliegenklärungsprozess anschließt. Sowas wie Hilfe holen ist nicht so mein Ding. Also, okay, was könnte denn damit verbunden sein und was braucht jemand, um das tun zu können?
Wenn ich jetzt mal in den, weil ich halt auch so zum Beispiel in Praxen, MVZs schon als Coach agiert oder weiß nicht, ob dann Supervision der richtigere Begriff ist. Und wenn man solche Gespräche dann führt, hat man ja, also zum Beispiel ist der Auftraggeber dann schon der Chef oder ein Leiter oder ein Manager, der sagt, okay, die sind unglücklich, kümmere dich mal um.
Ja.
So. Die sind ja oft dann sehr hands-on. Das heißt, sie arbeiten ja nicht mit so sozialem weichem Vokabular. Und dann zeigt sich ja oft aber in den Gesprächen, dass eigentlich die Rahmenbedingungen, die formalen Strukturen einer Organisation zu Stressbelastungen führen.
Ja.
Und gleichzeitig sind es Konstanten. Das heißt, man kann es gar nicht variabel machen. Das haben wir ja ganz stark im Gesundheitswesen sowieso.
Ja.
Und wenn man dann sauber arbeiten würde, würde vielleicht die Person drauf kommen, dass sie in einem ungesunden Umfeld arbeitet.
Mhm.
Also eigentlich im Gesundheitswesen, aber in dem Fall dann im Krankheitswesen. Das heißt, sie macht sich selbst krank durch die Rahmenbedingungen.
Mhm.
Und der Prozess könnte zu einer Entscheidung führen, und das war spannend, weil es ja deine Vita so ein bisschen ähnlich war, dass du einen Kontext dann verlassen hast.
Ja.
Inwiefern bist du dann eigentlich in einem Zielkonflikt, dass du einen Auftraggeber hast, der sagt, eigentlich soll die Person wieder performen, und in dem Prozess kommt aber raus, gesund ist für dich, wenn du den Bereich verlässt und was anderes machst.
Ja, ja, ja. Ja, dann kommen wir zum Prozess. Also, und ein wichtiger Teil des Prozesses ist für mich die Auftragsklärung und die Kontraktgestaltung. Und ich sag mal so, was wünschenswert für mich ist und was ich immer auch einfordere, ist, dass es, wenn jemand aus einer Organisation, aus einer Institution heraus zur Supervision kommt, dass es ein Gespräch zumindest mit der Führungsperson direkt darüber gibt. Am allerliebsten irgendwie noch, wenn sowas vorhanden ist wie mit Personalverantwortlichen, Personalbüro, Personalamt, was auch immer, um genau so eine Unterscheidung zu machen. Also ich unterscheide zwischen externen und internen Auftraggebern, und der externe Auftraggeber ist eben derjenige, der es bezahlt und der natürlich auch ein Ziel hat, wie du sagst. Also ich möchte gerne, dass dieser Mensch hier performt. Im Anliegenklärungsprozess kann genau das Gegenteil bei rauskommen. In diesen Auftragsklärungsgesprächen habe ich mir so eigen gemacht, dass ich da sehr transparent bin und genau diese Frage stelle. Also die Frage danach, ob das sein dürfte, dass jemand in die Kündigung geht, wenn das Thema sowieso schon Gesunderhaltung und Stressbelastung ist.
Mhm.
Meine Erfahrung ist, dass es eigentlich keine Führungskräfte gibt, die sagen, nee, also das auf keinen Fall, sondern die eher nochmal die Wertschätzung betonen und sagen, ja, ich möchte gern, dass diese Person bei uns bleibt, weil ich schätze das und das und das und wir brauchen sie für die und die Funktion. Aber letztendlich ist es natürlich eine freie Entscheidung. Und damit eröffnet sich der Rahmen der Erlaubnis und damit eröffnet sich für den supervisorischen Prozess auch der Rahmen der Arbeit. Das heißt, das freiere Erarbeiten der Anliegen und das Bearbeiten der Anliegen wird dadurch möglich. Ich schätze es unglaublich. Es gibt einige Organisationen, die sich das zu eigen gemacht haben, ihre SupervisorInnen immer wieder einzuladen und um Feedback zu bitten. Und zu sagen oder danach zu fragen, was für Organisationsstrukturen sind Ihnen eigentlich aufgefallen, die nicht förderlich sind für Mitarbeitende? An welchen Stellen haben wir einen Verbesserungsbedarf? Und da schlägt mein Organisationsentwicklungsherz natürlich höher, weil ich denke, ja, genau dafür ist die Supervision für die Organisation wichtig und notwendig. Und das kann man sich gut nutzbar machen.
Das heißt, so ein bisschen das externe Ohr und das Herz an der richtigen Stelle, um dann ein ehrliches, klares Feedback geben zu können mit dem, was man dann quasi in der Supervision auch nicht herausbekommen hat, aber was sich gezeigt hat.
Ja, mit dem Blick von außen und mit der Klarheit, dass auch das nur eine Perspektive ist. Also dass das natürlich meine Perspektive ist, die ich in den supervisorischen Prozessen gewonnen habe, die aber auch nicht die Wahrheit ist, sondern eine Perspektive, mit der die Organisation arbeiten kann.
Und das würde mich dann nochmal zu der Frage führen, mit welcher Haltung, also Haltung entscheidet, ist ja immer so ein bisschen relevant, finde ich. Also auch für, wenn ich in Coachings mit Führungskräften gehe, ich sage, egal in welche Situation du gehst, überleg, mit welcher Haltung du reingehst. Denn diese Haltung wird beeinflussen, wie das Gespräch sich entwickelt.
Ja.
Und genauso ist es ja bei einer Supervision. Was ist quasi deine Haltung oder was beinhaltet deine systemische Haltung in dem Kontext?
Ja. Ja. Wir gehen dazu, ich hole ein bisschen aus, ja. Wir gehen dazu über, gar nicht mehr von systemisch zu sprechen, sondern von systemischer. Weil sich das sonst konterkarieren würde. Das Systemische hat ja verschiedene Wurzeln, unter anderem den Konstruktivismus zum Beispiel. Und wenn wir sagen würden, ah, fein, das ist jetzt die Wahrheit, das ist systemisch, dann wären wir nicht mehr in der systemischen Denkweise und in der systemischen Haltung. Also wenn ich auf das Systemischere gucke, dann ist die Haltung für mich sehr entscheidend, wenn nicht gar die Grundlage. Also in der Weiterbildung versuchen wir genau das am Anfang auch zu vermitteln. Wir können den Methodentopf aufmachen, wir können ganz viel ausprobieren, wir können auch ganz viel Theoriewissen reinpacken. Letztendlich geht es aber darum, mit welcher Haltung wende ich all diese Dinge an. Und aus dem Theoriegebäude natürlich und aus der Entwicklung dieses Theoriegebäudes entsteht die Haltung, dass Menschen in sich selbst organisiert sind und dass sie ein Expertentum haben für sich. Und dass dieses Expertentum auch kontextbezogen ist. Also je nachdem, in welchem Kontext sie arbeiten und leben, werden die Lösungen sehr unterschiedlich sein. Und das bedeutet für mich als Supervisorin, dass ich es nicht wissen kann. Also ich habe die Haltung des Nichtwissens so schön formuliert. Und aus dem Nichtwissen entsteht sowas wie ein Nichtverstehen. Ich habe auch die Haltung des Nichtverstehens. Das ist ein hoher selbstreflexiver Anteil. Also immer, wenn ich das Gefühl habe in Supervisionsprozessen, oh ja, habe ich verstanden, ist es für mich ein absoluter Marker, 2 Meter zurückzurutschen und es nicht zu verstehen und simple Begrifflichkeiten nachzufragen, von denen ich das Gefühl habe, die kenne ich. Um herauszufinden, was denn mein Gegenüber darunter versteht. Um herauszufinden, wie ich unterstützen kann, dass mein Gegenüber das umsetzen kann, was für ihn von Bedeutung ist.
Hast du da ein kurzes Beispiel für eine Begrifflichkeit, wo man sagt, okay, das ist ja ein eindeutiger Begriff, keine Einleitung, das ist ein Ei, ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn ich von einem Ei rede, denken wir, das ist ein eindeutiger Begriff, das heißt, du verstehst das Gleiche wie ich, aber es ist vielleicht kein ein eindeutiger Begriff. Ja. Was könnten so für Beispiele aus der Coaching- und Supervisionspraxis sein, wo du sagst, hier ist etwas gesagt, aber da werte ich nicht, da urteile ich nicht, sondern da gehe ich einen Schritt zurück und exploriere das vielleicht noch.
Ja. Ja, meistens sind es ja so Begriffe, von denen wir denken, dass wir wissen, was sie bedeuten. Von denen wir denken, dass auch der andere weiß, was er bedeutet. Also ganz oft kommen Teams und sagen, wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Und klar, wissen wir alle, Kommunikation natürlich. Und man könnte direkt loslegen. Und gerade diese Begrifflichkeit zeigt eine unglaubliche Unterschiedlichkeit. Und ich erlebe es so, dass es von Kultur sein kann. Also tatsächlich gibt es Menschen, die sich auf dem Flur anblöken oder die Türen sind geschlossen. Und in anderen Kontexten landet man plötzlich bei der Struktur oder bei der Strategie und bekommt irgendwie mit, dass überhaupt nicht klar ist, was ein Team tun soll. Und sie verfassen das unter Kommunikation. Aber ich finde, das ist in dem Anliegenklärungsprozess oder in dem Beratungsprozess der Supervision, kann man das noch diffiziler machen, also noch neugieriger sein, noch weniger verstehen. Das können so Begriffe sein wie Gelassenheit, Oder wenn jemand darüber spricht, eine Zeiteinteilung verbessern zu wollen. Was bedeutet Zeiteinteilung? Und ich versuche dann sehr neugierig zu sein, tatsächlich, was Zeiteinteilung für diese Person bedeutet. Was bedeutet Zeitmanagement? Und wenn die Person anfängt zu beschreiben, werden wieder neue Begriffe auftauchen. Es ist eine Schreibtischordnung. Okay, was genau bedeutet Schreibtischordnung? Es bedeutet ein digitales Ordnungssystem. Wofür genau nutzen Sie das? Wofür ist es gut, wenn Sie es benutzen? Also wirklich bis in die kleinste Begrifflichkeit zu gehen. Wenn ich das versuche, Gruppen zu erläutern, dann mache ich das manchmal so, dass ich so einen selbstverständlichen Begriff nehme wie Tisch und dann hat jeder so einen Zettel auf dem Schoß und schreibt auf, was für ein Bild von Tisch sich ergibt. Und wenn ich 20 Leute da sitzen habe, dann habe ich 20 verschiedene Tische. Vom dicken Eichentisch bis zum kleinen Nachttisch. Und manchmal macht das das deutlich, dass wir eben das Gefühl haben, und das ist ja auch wichtig für die Kommunikation, eine Idee davon zu haben, dass der andere das Gleiche verstehen könnte. Aber in der Rolle der Supervisorin eben nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wenn jemand Tisch sagt, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also das finde ich jetzt auch nochmal für die Zuhörerin total spannend, weil wenn wir haben ja jetzt ganz viele in Organisationen relativ häufige Personalwechsel. Also wenn ich sage, die früheren Generationen, da ist der Großvater oder der Vater als Praktikant, als Azubi in eine Firma reingegangen, dann war der 40 Jahre da oder 50 Jahre bis zur Rente und dann ist er rausgegangen, um mal klischeehaft zu agieren. Und heute haben wir einen Wechsel von 2-3 Jahren, wenn man dann so Indeed, Stepstone oder so fragt, na was ist die karrierefreundliche Wechsel, 2,5-3 Jahre, dann nächste Organisation. Und gleichzeitig sind ja mit ganz vielen Organisationen auch Terminologien verbunden, das heißt Begrifflichkeiten und damit auch Erwartungshaltungen. Mhm. Und wie schnell kann man eine Erwartungshaltung enttäuschen und auch in Fettnäpfchen treten, weil man etwas Bestimmtes darunter versteht oder der andere nicht. Beispielsweise ein Meeting. Geht man vorbereitet rein, geht man nicht rein? Ist das eine Plauderrunde? Ja. Ist das ein Austausch? Gibt es weitere Definitionen für diesen Begriff Meeting? Gibt es ein Status-Update? Gibt es ein Daily? Gibt es ein Weekly? Und da sind wir schon bei den Anglizismen, die aus bestimmten Techniken reinkommen. Ja. Und da ist schon so viel an unterschiedlichem Verständnis von Begrifflichkeiten, dass man Erwartungen ja nur enttäuschen kann, wenn sie nicht definiert sind. Und deswegen ist das ist für mich gerade der Impuls für die Zuhörerin, sowas mal für sich mitzunehmen und zu überlegen, wo komme ich her, in welcher Firma war ich vorher, was habe ich vorher gemacht und was haben wir in der Firma darunter erlebt und durchgeführt. Und ist es das, was ich davon erwarte und mitnehme, in der neuen Firma eigentlich auch so? Oder ist das ein ganz anderes Setting? Ja. Und schon haben wir die ersten Konflikte, die in unterschiedlichen Formen auftauchen können, weil es unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt.
Ja, ja. Und der Nebeneffekt im supervisorischen Prozess, oder vielleicht ist es viel mehr als ein Nebeneffekt, ist, wenn Menschen das Gefühl haben, es sitzt ihnen jemand gegenüber und ich glaube, das kennen wir alle, und fragt nach und versucht genauer zu verstehen, gibt es eine Form der Anerkennung, der Wertschätzung. Da ist jemand, der oder die versucht, mich genau zu verstehen. Und parallel dazu ist es natürlich Aufgabe dieser Fragen, Perspektiven anzuregen, über bestimmte Dinge anders zu denken, Begriffe zu dekonstruieren, neu zu konstruieren. Das ist aber etwas, was dann wiederum im Innern der Supervisantin passiert, was ich wiederum nicht verstehe, wo ich wiederum nachfragen kann. Und ich glaube, das kennen wir aus Beratungsprozessen. Also ich freue mich immer wahnsinnig, wenn der Satz kommt, boah, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Oder boah, was für eine Frage. Dann weiß ich, es passiert was.
Ich muss gerade lachen, weil ich vorgestern Abend bei einer Buch-Release-Party war und dann gibt es immer diese kleinen, ich nenne sie Küchen-Coaching-Gespräche. Das heißt, wenn man sich dann beim Getränk so ein bisschen unterhält und dann platziere ich da so meine Frage und dann habe ich gestern noch, es war direkt ein LinkedIn-Kommentar, deswegen kann ich es ja auch öffentlich sagen, haben gesagt, oh Danny, deine Frage hat noch mehr gearbeitet und ich bin da noch ein bisschen in Bewegung. Ne? Also genau das, wenn du dann mit so ein paar schönen systemischen Fragestellungen mal rangehst, löst das schon was aus und setzt einen Prozess in Gang. Und das ist ja, was wir auch als Führungskräfte oder Führungskräfte wollen, Menschen bewegen, ne? Und auch gestalten lassen. Und dann, das ist halt ein schöner Empowering-Begriff, sage ich mal, wo sich Menschen dann auch entfalten und entwickeln können.
Ja, ja.
Welche Rolle spielt Ressourcenorientierung in der Supervision?
In der systemischen Supervision ist es eine ganz, ganz zentrale Rolle. Genau aufgrund dieser Haltung. Also wenn ich nicht keine Ahnung davon habe, was für den Menschen gegenüber ein gutes Ziel, ein gutes Leben, eine gute Arbeit wäre, mal so grob gefasst, dann habe ich auch keine Ahnung, auf was dieser Mensch zurückgreifen kann, um eine Veränderung hervorzurufen oder auch eine Stabilisierung hervorzurufen. Gerade die Supervision könnte ja dazu einladen, wie du vorhin gesagt hast, also es könnte dazu einladen zu sagen, es gibt eine bestimmte Position oder es gibt eine Organisation, die eine bestimmte Aufgabe hat und da stehen die und die Ressourcen zur Verfügung. Aber selbst wenn ich nur die externen Ressourcen angucke, muss ich sie neugierig erfragen. Ebenso die internen Ressourcen muss ich neugierig erfragen. Und dann geht es darum, diese beiden Ressourcen vielleicht miteinander zu kombinieren. Also daraus etwas zu machen, was einen Weg in die Veränderung ermöglicht. Zugleich, und dann bin ich bei der Selbstreflexion der Supervisorin, diese Begrifflichkeit Ressourcenorientierung hat etwas von Zuversicht und hat etwas von Vertrauen in die Möglichkeit eines Veränderungsprozesses meines Gegenübers. Ich gehe davon aus, also das ist systemische Haltung, ich gehe davon aus, dass jemand die Ressourcen in sich trägt, um eine Veränderung im gewollten Sinne erreichen zu können. Nicht mit dem Ziel, was ursprünglich mal gesetzt wurde. Also ich will damit überhaupt nichts schönreden. Es gibt Restriktionen, es gibt Dinge, die sind unveränderlich, innerlich und äußerlich. Aber eben genau diese Perspektiverweiterung würde auch eine Erweiterung der Ressourcen oder einen Zugriff auf vielleicht Ressourcen, die irgendwie verdeckt sind, ermöglichen. Und eigentlich begegnet uns das ja permanent im Alltag. Also wir greifen permanent auf Ressourcen zurück und schwierig wird es eigentlich nur dann, wenn wir das Gefühl haben, an manchen Stellen haben wir keine zur Verfügung, weil wir nicht zugreifen können. Und die Rolle von Supervision ist genau danach zu suchen.
Und das bringt mich noch zu einer spannenden Frage, nämlich zu den Settings und vor allem Ressourcen zu finden im Team. Das heißt, die erste Frage ist, in welchen Settings finden Supervisionen statt? Und dann quasi, wie findet man Ressourcen bei Teams?
Ja, genau. Also, wie du sagst, es gibt die Teamsupervision. Also wir unterscheiden die Teamsupervision, die Gruppensupervision und die Einzelsupervision von den Settings her. Und die Inhalte kann man dann wieder anders differenzieren. Also in der Einzelsupervision gibt es sowas wie Fall- oder Persönlichkeitssupervision. Und wenn wir auf die Teamsupervision gucken, finde ich die Frage nach Ressourcen enorm spannend, weil von der Systemtheorie würde man ja davon ausgehen, dass es einen Ressourcenpool des Teams gibt, der nicht unbedingt personengebunden ist. oder der überhaupt nicht personengebunden ist. Also, wenn man den Ressourcenpool der Einzelpersonen eruieren könnte, wovon ich nicht ausgehen kann, dass man das in seiner Komplexität kann, hätte man noch lange nicht die Ressource des Teams an sich. Was wiederum natürlich davon abhängt, wie die Kommunikation im Team läuft, wie die Organisation gestaltet ist, was für Ziele es gibt. Also dieser gesamte Kontext kommt nochmal mit rein. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
Ja, das erste war, da will ich aber nochmal glatt klären gehen, also es war das Setting, das heißt, es gab Einzelgruppe und Team und für die, die es vielleicht nicht kennen, also es gibt nochmal den Unterschied zwischen Gruppe und Team. Ein Team ist halt eine Gemeinschaft, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Eine Gruppe könnten jetzt unterschiedliche Mitarbeiter, zum Beispiel eine Organisation sein, die jetzt kein wirklich gemeinsames Ziel haben, oder es könnten aus ganz unterschiedlichen Unternehmungen sein, etc. Das heißt, Team und Gruppe sind so nochmal zwei unterschiedliche Geschichten, und tatsächlich hatte mich dann interessiert, wie man diese Ressourcenorientierung beim Team machen kann. Einfach, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Teamresilienz und was hält Teams zusammen, was macht Teams leistungsfähig etc. Ja. Und da ist natürlich die Ressourcenorientierung eine ganz spannende Perspektive, um zu schauen, was macht denn das Team stark? Ja. Und da finde ich es halt spannend, und oft erlebe ich ja, dass man gerufen wird, auch wenn, du hast gesagt, in anderen Branchen ist es üblich, dass es halt ein Standardprozess ist, eine Supervisorin ist. Ich bin nicht so sehr stark in diesen NGOs und sozialen Bereich. Das heißt, ich bin mehr Pharma, Industrie etc. Das heißt, wenn ich gerufen werde, ist ja meist schon das Kind im Brunnen gefallen. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich schon ein Konfliktthema. Und dann ist genau aber diese Ressourcenorientierung ja total spannend, um etwas Positives zu aktivieren in der Krise.
Ja.
Und da ist quasi die Frage, wie das gelingt oder ob du da Erfahrungen hast, wie man solche Teams in diesen Krisen begleitet, um eine positive Vorausschau, um eine Ressourcenaktivierung zu generieren.
Ich würde da gerne zwischen inhaltlichen und strukturellen Aspekten unterscheiden. Also ich bin nochmal dabei, gerade wenn du über Teamresilienz oder solche Sachen sprichst, das hat ja auch den Tenor, das Team als eigenes Wesen zu betrachten, ich nenne es mal so. Also es gibt die Menschen, die im umgangssprachlichen Sinne das Team ausmachen, aber man könnte genauso gut das Team als eigenes Wesen betrachten. Und die systemischen, ressourcenorientierten Fragen, die man einer Person stellen würde, könnte man genauso gut dem Team stellen. Also Fragen nach Ausnahmen. Das, was sie da erreichen wollen, wann hat das schon mal geklappt? Wann hat ein ganz kleiner Teil davon geklappt? Fragen nach Kompetenzen, die das Team vielleicht von anderen Teams unterscheidet. Oder auch in die andere Richtung zu gehen, also zu überlegen, welche Krisen sind denn schon bewältigt worden? Ressourcen auch im Sinne von extern, an welcher Stelle kann man sich Unterstützung dazu holen, um das Ressourcenfeld zu erweitern. Ressourcen im Sinne des Kreieren der Zuversichts, also die klassische Zukunftsfrage. Wenn Sie sich als Team vorstellen, Sie erreichen das und das, was machen Sie denn dann anders? Also die Handlungsfähigkeit und einzelne Handlungsschritte, konkrete Handlungsschritte auch schon in den Ressourcenpool zu heben. Ressourcen über massive Perspektivwechsel, indem man ganz über den Tellerrand hinaus denkt, also diese gute alte Walt Disney Methode, anfängt zu visionieren, herumzuspinnen, Dinge zu kreieren, die nicht utopisch sind, aber doch wenig mit der Realität zu tun haben, um dann aus ihnen etwas Handlungsfähiges zu machen, etwas Realitätsbezogenes zu machen. Und der Tenor dessen, würde ich sagen, ist halt davon auszugehen, das Team ist ein eigenes Wesen. Und all die Mitglieder des Teams tragen ihren Teil dazu bei und daraus entsteht aber mehr in der Interaktion, in der Kommunikation, mehr als das, was jemand Einzelnes beitragen könnte.
Ich würde mal ganz kurz da reingehen, weil ich da eine schöne Erfahrung hatte. Das war so ein Team-Workshop. Wie gesagt, die Grenzen der Begrifflichkeiten sind ja fließend ein bisschen und es ging so um Wertearbeit, welche Werte sind wichtig und das war jetzt wäre für mich jetzt auch eine Ressource gewesen und natürlich hätte man so, das war eine HR-Abteilung, könnte man jetzt ganz klassisch sagen, Professionalität, Zuverlässigkeit, ja. Also ich sage mal die Schauseite des Unternehmens, was schreibst du auf dem Werbebanner drauf, aber in der Arbeit mit den Werten kam raus, dass alle Humor als ihren wichtigsten Wert hatten. Ja, klasse. Und das war halt total toll, weil die waren halt gut gestresst, die hatten genug zu tun, wie viele Menschen und viele Organisationsbereiche. Aber das, was sie in diesen Situationen halt immer verbunden hat, war der Humor. Ja. Aber als sie das erkannt haben, dass das deren persönliche Schnittmenge ist, hat das auch nochmal extrem aktivierend und belebend gewirkt. Denn haben wir gesagt, okay, wenn wir in dem ganzen Punkt unseren Humor verlieren, dann haben wir halt nichts mehr. Und das war so eine verbindende Ressource und das fand ich total toll, weil es für andere, und das war auch wieder die Haltung des Nichtwissens, ne, wir gehen nicht mit der Werbetafel ran, das müsste euer Wert sein als HR-Abteilung, sondern was ist es und lasst uns das entdecken. Und das fand ich eine tolle Erkenntnis aus diesem Team zum Beispiel.
Ja, und dann sind wir so bei der Kombination mit den äußeren Ressourcen. Natürlich gibt es überall Leitbilder, aber ich würde es auch als eine Ressourcenorientierung bezeichnen, wenn diese Begrifflichkeiten der Leitbilder dekonstruiert werden. Also was genau versteht eigentlich das Team darunter und wie wollen sie das leben?
Welche expliziten und impliziten Regeln gibt es bei einer Supervision und der Teamsupervision zu beachten?
Ja, auch da bin ich in der Haltung des Nichtverstehens und des Nichtwissens. Das weiß ich nicht. Ich muss es erfragen. Also ich muss das Team fragen, was darf man bei ihnen denken, tun, nicht denken, wie darf man handeln, wie darf man nicht handeln. Klar, auch da gibt es die äußeren Regeln, die ich vielleicht irgendwie in der Stellenbeschreibung oder im Leitbild der Organisation nachlesen kann. Oder in der Hausordnung oder wo auch immer. Viel leitender für eine Teamdynamik sind aber ja die impliziten Regeln. Also die nicht ausgesprochen sind, die Kultur des Miteinanders bestimmen, und die man erst erfahren muss, bevor man eine Idee davon hat, dass es sie gibt. Also das klassische Beispiel, die Tasse des Chefs. So, die nehme ich nur einmal oder ich setze mich nur einmal auf den Stuhl des Chefs. Das weiß ich aber vorher nicht, wenn sie mir nicht mitgeteilt werden. Und so implizite Regeln haben ja den Charakter, dass sie nicht mitgeteilt werden, sondern dass man sie erlebt. Und da ich aber davon als Supervisorin davon ausgehe, dass eben genau diese impliziten Regeln die am meisten stabilisierenden sind und stabilisierend sowohl im Problemsystem als auch im Lösungssystem, versuche ich mit der Haltung des Nichtwissens und Nichtsverstehens genau das zu erfragen. Und genau an der Stelle auch in die Dekonstruktion zu gehen. Also sowas sichtbar zu machen. Häufig sind sich Teams ja gar nicht selbst darüber bewusst, wie viel implizite Regeln es gibt. Und dass diese impliziten Regeln vielleicht auch manchmal kollidieren mit den wirklich ausgesprochenen. Und allein so eine Diskrepanz sichtbar zu machen, kann enorm hilfreich sein. Und das Team in die Handlungsfähigkeit bringen. Da kommt sowas wie eine Entscheidungsmöglichkeit. Also wollen wir bestimmte implizite Regeln denn weiter halten? Ist es gut, eine Diskrepanz zwischen impliziten und expliziten Regeln bei der Führungskraft zu benennen oder lassen wir es lieber so, weil das einen Raum der Freiheit ermöglicht? Sagt man bestimmte Dinge, die... Also ich denke zum Beispiel gerade an ein Team, wo sich so implizit eingeschlichen hat, dass es eine Gleitzeit gibt. Die ist aber organisatorisch gar nicht festgelegt, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es feste Arbeitszeiten. Alle wissen drum. Und erste Konflikte entstanden, weil jemand darauf hingewiesen hat, dass das ja nicht geht, dass man erst um 9 Uhr kommt. Und ein Sichtbarmachen dieser impliziten Regeln, all der Vorteile, all der Nachteile, machte möglich, dass es nicht zum Abgleich mit der expliziten Regel kommen musste, dass man aber teaminterne andere explizite Regeln entworfen hat, um die Nachteile dieser Struktur aufzufangen. Also dann ist sowas entstanden wie: an bestimmten Tagen sind wir alle um 8.30 Uhr da und beginnen mit einem gemeinsamen Kaffee, damit wir in den Austausch kommen, weil eben eins der Mankos war, wir sehen uns gar nicht mehr und so informelle Gespräche finden nicht mehr statt, das fehlt uns. Und das war eigentlich nur möglich, eben genau durch dieses Nachfragen, wofür ist es eigentlich gut? Und wo ist der Schaden? Und feste darüber in die Diskussion zu gehen, was denn stattdessen da sein sollte.
Schön. Ja, ich glaube, da können viele Zuhörerinnen was mit anfangen. Ich glaube gerade, dass durch Corona, das heißt also, wenn ich jetzt an die Arbeitsorganisation denke, mit Homeoffice, Telearbeit, Remote Work, sich ganz unterschiedliche Modi eingeschlichen haben. Und das bei vielen Sachen jetzt gar nicht mehr so leicht ist, wenn Organisationen zurückrudern wollen in bestimmte Strukturen, das ist ganz schwierig. Und da sind so viele Nischen und gefühlte Ungerechtigkeiten, weil jeder sich so ein Stück Raum erkämpft hat, haben möchte, dass ich glaube jetzt, gerade wirklich nach dieser Zeit von Corona, durch diese Arbeitsumorganisationen, es ganz ein Paradoxon eigentlich gibt von dem, was es vorher gab. Ja. Und das erlebe ich auch in Organisationen. Das ist ein gutes Beispiel auch mit dieser Gleitzeit. Und es total schwierig ist, dann Leute mal zu einem 8.30 Uhr-Meeting oder sowas zu kriegen, weil die sich in ihrer, ich bin ein bisschen böse gerade, Komfortzone eingerichtet haben. Aber das ist überhaupt nicht leicht. Und ich glaube, da ist eine Supervision einfach ein gutes Tool, ohne dass man gleich irgendwie verletzend wird oder angriffslustig, sondern zu schauen, okay, lass uns da mal reinschauen. Und das bringt mich auch zu der Frage, was sind denn die Kompetenzen, die so ein Supervisor, Supervisorin haben sollte, damit sie so einen Prozess erfolgreich begleiten kann?
Das ist eine spannende Frage. Da gibt es auch in der systemischen Szene ganz viel Diskussion. Wir unterscheiden in diesem Buch zwischen Prozesswissen und Expertenwissen. Und ich weiß, in der systemischen Szene war das Expertenwissen ganz lange verpönt. Also am besten war es, man geht in irgendwelche Arbeitsbereiche, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Also wenn ich jetzt zur Bundeswehr gehen müsste, dann müsste ich alles nachfragen. Damit ist die Haltung des Nichtwissens natürlich ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz, also ich würde sagen, unabhängig von Experten und Prozesswissen ist, glaube ich, die höchste und gleichzeitig schwierigste Kompetenz, die man haben sollte, die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also in der Lage zu sein, sich selbst immer wieder rauszunehmen aus den Prozessen, das eigene Denken, die eigene Bewertung, die ja nun mal auch da ist, die eigenen Hypothesen, die eventuell entstehen, zu hinterfragen, einzuordnen, in die eigene Berufsbiografie einzuordnen, in den eigenen Alltag, in die eigene persönliche Situation. Das ist anstrengend und aber enorm wichtig und eigentlich ja auch enorm schön. Also ich finde immer, wir bekommen Geld dafür, dass wir das tun, wofür andere Geld bezahlen, nämlich uns permanent zu entwickeln. Also wir dürfen uns permanent entwickeln.
Jetzt gibt es auch einige Leute, ich weiß ja, es hören viele Coaches und Führungskräfte hier im Podcast, und es gibt ja Ausbildung zum Supervisor zum Beispiel. Was glaubst du, für wen ist so eine Ausbildung hilfreich?
Für wen ist es hilfreich oder ja, welche Voraussetzungen also, braucht es?
Voraussetzungen kannst du auch gerne sagen, welche Voraussetzungen es braucht. Aber es machen ja zum Beispiel auch viele eine Ausbildung zum Coach, ohne Coach werden zu wollen, sondern weil sie Führungskraft sind, weil sie im Personal sind.
Ja.
So, und jetzt könnte ich mir das auch in anderen Kontexten vorstellen, dass ich sage, okay, ich möchte nicht hauptberuflich Supervisor werden, aber mich interessiert dieses Feld. Und was würde das quasi für Vorteile mit sich bringen oder wem würdest du das da anraten? Für wen hätte das dann einen unmittelbaren, nutzbaren Mehrwert quasi?
Ja, das genau da würde ich gerne öffnen. Und ja, weil du auch das sagst, auch da gibt es heiße Diskussionen. Ich finde, das sind nicht nur externe oder interne, es gibt ja auch inzwischen viele interne Supervisoren, interne Beraterinnen, sondern ich finde so eine Ausbildung durchaus auch wichtig für Menschen, die irgendwie in Führungspositionen sind. Oder beziehungsweise, was im sozialen Bereich zumindest zunimmt, in teamberatenden Funktionen sind. Also es gibt ja Positionen, die Co-Beratungen oder sonst irgendwas machen oder Teams begleiten in ihrer Entwicklung und aber zur gleichen Organisation gehören. Auch für diese Menschen finde ich es total wichtig. Das klassische Berufsfeld ist natürlich freiberuflicher Supervisor, Supervisorin oder irgendwie in einem Unternehmen, was Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung anbietet. Wir haben die Weiterbildung aber explizit für die internen Führungs- und Begleitungspositionen geöffnet, weil wir finden, dass die Kompetenzen der Supervision an der Stelle den Berufsalltag erleichtern würden. Sowohl die theoretischen Kompetenzen, also zu verstehen, was Systeme eigentlich sind und was berufliche Systeme sind, als auch methodische Kompetenzen, als auch und vor allem eben die Selbstreflexion der Haltung, die dann besonders wichtig ist, wenn man Teil der Organisation ist und immer wieder in inhaltliche Dilemmata rutscht.
Ja, also das würde ich ja gerne ergänzen, weil ich war ja nun lange Führungskraft und habe viel gelernt, wie man Systeme gestaltet, formt etc. Was mir aber als persönliche Kompetenz oft gefehlt hat, ist nicht ein System zu beschleunigen, das konnte ich, aber mich selber außerhalb des Systems zu setzen und zu verstehen, was ist das eigentlich gerade, wo steuert dieses System gerade hin, was macht es, was war meine Rolle dazu, also wenn wir jetzt Richtung Kybernetik zweiter Ordnung gucken, was habe ich eigentlich für eine Rolle in diesem Prozess gespielt und was macht das mit der Organisation und dann auch zu sagen, okay, um wirklich ehrliches Feedback einzuholen oder zu kriegen als Führungskraft, finde ich diese Kompetenz total wichtig, weil ich bin ja immer in einer Rolle als Führungskraft, wo ich glaube, dass alle wissen möchten, was ich dazu denke, eine Haltung habe, eine Einstellung habe und eine Entscheidung fällen kann. Und Führungskräfte ja sehr oft in hoher Taktung schnell Entscheidungen treffen müssen. Und diese Geschwindigkeit, also mal komplett auszusteigen aus diesem Formel-1-Wagen des Entscheidens und zu gucken, okay, was passiert eigentlich gerade mit meinem gesamten Fahrzeug? Was ist da eigentlich? Und das zu betrachten und rauszuschauen, das finde ich total wichtig und hilfreich. Und hätte ich diese Fähigkeit als Führungskraft schon gehabt, mich wirklich mal rauszusetzen, rauszunehmen und dann eine offene Runde zu moderieren und zu begleiten, hätte oft Spannungen reduziert und hätte einfach für das Team einen viel gesünderen Fortschritt gebracht, als wenn ich meinen müsste, in einer Führungsrolle immer führen zu müssen. Sondern sehr auf, nicht Selbstorganisation, aber einen Raum zu schaffen, wo die Leute sich trauen, offen und frei sich zu äußern, was eigentlich gerade passiert. Und selbst wenn es dann nicht geändert wird, allein diesen Raum zu schaffen, das zu äußern, schafft so viel Freiheit und Erkenntnisgewinn und dann aber auch einen vertrauensvollen Schutzraum für die, die sich in diesem Raum befinden, dass das schon eine extreme Heilkraft für so ein Team in Krisen und Transformationen einfach haben kann. Also Ängste, Sorgen und Nöte. Und deswegen finde ich diese Skills, aber es wird ja auch Haltung vermittelt und diese Haltung des Nichtwissens, auch als Führungskraft, ist halt ein richtiger Mindshift. Also klingt so buzzwürdig, aber es ist halt wirklich ein Haltungswechsel, den man lernen muss und der ganz tolle Vorteile hat. Das ist wie von, ich fahre vom Sechsten und schalte mal raus und fahre in den Rückwärtsgang, um dann wieder vorwärts fahren zu können.
So. Und dann sind wir wieder bei Teamressourcen, finde ich, weil die sind nur aktivierbar, wenn eben nicht jemand permanent durchgehend Entscheidungen trifft und die Selbstorganisation kappt. Und ich glaube, wir sind auch raus, in jeglicher Beruflichkeit sind wir raus, da aus dem, dass jemand Führungskraft wird, weil er besonderes Expertenwissen hat. Also der Meister wird gleichzeitig zur Führungskraft. Ich glaube, das ist nicht mehr handelbar, sowohl von den Menschen, die in die Teams kommen, die möchten sich gerne entwickeln, die möchten gerne selbstwirksam sein, als auch von den äußeren Anforderungen, ich bleib mal beim Buzzword, VUCA und was weiß ich. Also es ist die Komplexität ist so hoch, dass eine Führungskraft das alleine gar nicht mehr steuern kann.
Ja, also in unserem ersten Buch, was ich mit Ruth-Maria Matthes rausgebracht habe, was Führung heute wirklich braucht, habe ich den Beitrag geschrieben, warum eine Führungskraft moderieren können muss.
Ja.
Weil das ist das, was du gesagt hast, diese Komplexität, der kann man als Führungskraft nicht mehr gerecht werden. Ich kann nicht für, wenn ich eine unterschiedliche Bereiche führe, überall das Fachwissen haben. Dafür ist es zu viel Fachwissen. Genau. Aber ich muss die Fähigkeit haben, die richtigen Leute ins richtige Gespräch am richtigen Ort zu finden und das konstruktiv begleiten zu können. Und das sehe ich ganz oft als Aufgabe. Und wo ich sehe, mit den Tools eines Supervisors und mit den Haltungsgrundlagen kann man da als Führungskraft einfach einen Riesenschritt nach vorne machen.
Ja, im Grunde genommen ist es der ähnliche beratende Prozess wie in einer externen Supervision. Ich versuche zu verstehen und versuche Impulse zu setzen, dass jemand oder ein Team für sich selbst einen Weg in eine Zielrichtung findet, die zu ihm passt. Zu den eigenen Ressourcen, zu den eigenen Kompetenzen.
Und das Spannende für die Führungskräfte, die zu hören, in dem Moment, wo ich den Raum so öffne und wirklich verstehen möchte, was mit meinen Mitarbeitenden passiert, werden sie sich gesehen fühlen. Mhm. Jeder Mensch will gesehen werden. Und in dem Moment wird eine Verbindung hergestellt. Da kann man alle möglichen Benefits und Incentives und sowas. Das brauchst du dann halt überhaupt nicht. Es braucht bloß mal diesen wertschätzenden, offenen Raum und die Möglichkeit, Menschen sehen zu lassen und ja, dass sie auch gesehen werden. Ja. Und dann schafft man halt schon extrem viel. Und gerade in den Zeiten von VUCA, wo alles schnell volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig ist, genau in diesen Zeiten brauchst du halt diese Ruheräume und Rückzugsräume, um mal eine Entschleunigung und eine Ordnung und eine Klarheit auch wieder reinzukriegen. Ja. Denn das schaffen halt genau diese Supervisionen Klarheit zu ganz vielen Aspekten, die sonst im Alltag untergehen.
Ja, ja. Das würde ich durchaus auch als eine Funktion von Supervision beschreiben. Also rauszutreten aus den Alltagsabläufen. Das ist ja für viele Teams wirklich der einzige Ruheraum, in dem man mal mit Ruhe bestimmte Dinge reflektieren kann. Ja.
Sehr schön. Liebe Christiane, wir haben jetzt schon eine richtig schöne Stunde verquatscht. Was würdest du sagen, wie würde eine Supervision in einem gesellschaftlichen Kontext aussehen?
Ich glaube, sie würde so aussehen, dass sie den gesellschaftlichen Kontext nicht negiert, sondern eben genau als Kontext mit einbezieht und auch als Kontext des Perspektivwechsels und der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten. Ein Supervisantin hat den Kontext der Organisation, in der er oder sie arbeitet, und die Organisation hat den Kontext der Gesellschaft. Und ich finde, wir erleben das gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen Unsicherheit quasi Punkt Nummer eins ist. Aufgrund der Weltlage erlebe ich viele Teamsupervisionen, in denen Menschen mit einer, man könnte sagen, faktisch ähnlichen Belastung wie immer sich um einiges mehr belastet fühlen, weil sie mit einem unsicheren Mindset, mit einer unsicheren, auch mit einer Angst eben aus ihrem gesellschaftlichen Leben in die Beruflichkeit gehen. Und auch das potenziert sich manchmal in Teams. Das heißt, ich finde, Supervisionen haben auch die Aufgabe, den Kontext gesellschaftlicher Veränderungsprozesse oder gesellschaftlicher Notwendigkeiten mit einzubeziehen und die Erlaubnis zu geben, diese sowohl als Ressource als auch als Anteil des Lösungsweges mit einzubeziehen. Also um es mal plastisch zu machen, erinnere ich mich eben an eine Supervision, wo genau das Thema war. Das Team war total belastet, aber wir konnten irgendwie nicht richtig rausfinden, woran es denn liegt, weil in der Organisation hatte sich nicht so viel verändert. Und wir uns dann entschieden haben, ins Walk and Talk zu gehen und hier in Münster über die sehr schöne Promenade zu laufen mit dem Team von 10 Menschen. Und sich Schritt für Schritt klärte, es gibt einfach eine große Angst ob der Weltlage, die gerade so ist. Und das Team wirklich eine halbe Stunde Zeit hatte, einfach mal nur diese Ängste miteinander auszutauschen. Einfach mal nur in Anführungsstrichen. Und als wir dann wieder hinterher zusammensaßen, war dann klar, okay, jetzt wir wissen umeinander. Und wir wissen um dieses Thema und wir können miteinander vereinbaren, was tut uns denn gut, wie oft wollen wir darüber reden. Aber wir wissen darum, dass wir da eine ähnliche Meinung haben und wir können uns besser daran erinnern, dass die Überlastung gar nicht an uns liegt und dass wir unbedingt ganz viel verändern müssen, sondern wir können es externalisieren und uns trotzdem der Arbeit widmen. Das ist so der eine Teil von Supervision im gesellschaftlichen Kontext und der andere ist, ich nenne ihn gerne meinen missionarischen Anteil. Also wenn die systemische Supervision sowas wie Wertschätzung, Anerkennung, du hast es gerade gesagt, gesehen werden, das Gefühl von Zugehörigkeit, das Gefühl von humanistischem Blick, oder nicht das Gefühl, sondern der humanistische Blick und das Gefühl von Handlungsfähigkeit stärkt, dann finde ich, hat das eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion im Hinblick auf Demokratisierung, im Hinblick auf die Entwicklung einer humaneren Gesellschaft.
Ja, finde ich einen schönen Impuls, gerade auch nochmal in Handlungsfähigkeit bringen, ist ja so das Gegenteil dann zu Ohnmacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, was gerade viele so, man wird ja wie in so einem Tornado wird man durchgeschleudert, wie in so einer Waschmaschine, von einem weltpolitischen Ereignis zum nächsten. Und das dreht sich ja gerade immer schneller und katastrophaler. Und wie finde ich gesunde Heilungsprozesse oder Abgrenzungsprozesse? Denn in Wahrheit betrifft es, und das zeigen ja die Forschungen auch, das Individuum betrifft es ja gar nicht so stark. Ne? Das heißt, wenn man Meinungsforschung guckt, glauben Sie, dass es der Gesellschaft schlechter geht? Ja. Glauben Sie, dass es Ihnen schlechter gehen wird? Nein. Mhm. Also es ist ja gar nicht der individuelle Schmerz ganz oft. Ist ja nicht, also es wird jetzt viele in der Automobilbranche gesprochen, treffen. Es wird viele irgendwo treffen, aber viele wissen auch, ja, dann kommt was anderes. Also weil die Gesamtlage eigentlich so schlecht ja nicht ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr schöner Impuls für die Zuhörerinnen. Also wie kann ich diese Perspektive, diese Haltung, Wertschätzung, Empathie, Kongruenz vielleicht auch in die Welt hinaustragen und wie kann ich das auch in den gesellschaftlichen Kontext mit einbinden? Ich kann nur sagen, es ist sehr hilfreich, auch wenn man abends bei einer Feier ist und in den Dialog mit anderen tritt. Wie gesagt, vorgestern gerade auch eine Diversity Party, Buch-Release Party gewesen mit unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichsten Hintergründen. Und wenn man mit so einer Haltung reingeht, kann es einfach nur ein toller Abend werden. Und da alle mit dieser Haltung reingegangen sind, war es auch so, weil es halt einen viel offeneren Safe Space für Austausch, für Räume, für Diskussionen ermöglicht. Und das hat dann automatisch was Verbindendes und nicht was Polarisierendes. Und von daher finde ich dieses Kompetenzset, was man dort lernen kann, einfach schon bereichernd, hilfreich und verbindend.
Ja.
So, und jetzt würde ich schwenken in den persönlichen Teil, liebe Christiane. Und ich weiß, du hast im Vorgespräch hat sie schon gesagt, dass sie die Paperwings Podcast-Folgen schon einige gehört hat. Das heißt, sie weiß auch, was sie erwartet. Liebe Christiane, über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Das ist tatsächlich die letzte Neugründung unseres Unternehmens Anna. Anders nachhaltig, nachhaltig andere Organisationsentwicklung. Weil ich glaube, also wir sind zu fünft und jemand sagte letztens, wir machen so eine all-inclusive Organisationsentwicklung, weil wir leben in dieser Organisation diese Multikompetenz. Also wir haben jemanden aus der Führungskräfteentwicklung, wir haben Mediatorinnen, wir haben Supervisoren, wir haben Organisationsentwickler, wir haben Umweltwissenschaftler. Und das ist einfach unglaublich schön, wenn wir uns treffen. Ein Kollege sagte letztens, das ist die Anna-Magie. Also irgendwie passiert da genau das, was ich mir auch in supervisorischen Prozessen so, wo ich dann manchmal eine Gänsehaut kriege, wenn das passiert, dass man sich gegenseitig inspiriert und dass eine Reflexion die andere Reflexion anregt und dass im Dialog am Ende mehr entsteht, als man am Anfang als sich als Ziel gesetzt hat. Das macht total Spaß.
Wäre das Emergenz quasi?
Ja.
Okay.
Ja. Geliebte.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, ich hätte schrecklich gerne, ich nenne das immer, ich habe eine Namensbehinderung. Also da, wo andere Menschen im Gehirn sich die Namen merken können, habe ich ein Loch. Ich verwechsel auch meine Familienmitglieder. Das hätte ich wirklich gerne. Und das ist gar nicht so ein nice to have, sondern ich merke manchmal im Kontakt, dass Menschen das als Verletzung ansehen, wenn ich sie mit dem falschen Namen anspreche oder sage, ey, kannst du mir noch mal auch nach einem halben Jahr sagen, wie du heißt. Das ist, und mir tut es immer mit weh. Also das ist wirklich ein innerer Schmerz und den wäre ich ganz gerne los.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Dale Carnegie hat das in seinem Buch mal so schön geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Das war als einen der Tools, Menschen immer bei ihrem Vornamen nennen zu können.
Ja, genau.
Und ich habe mich vorgestern bei der Feier auch mit einem Autisten unterhalten, der genau das Thema hat. Der sagt, er kann sich keinen Namen merken. Er sagt, Daddy, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, nimm es mir nicht persönlich, aber deinen Namen werde ich nicht mehr drauf haben. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich habe da, hätte ich gesagt, ein Loch, aber ich habe da ein Thema einfach.
So, ja.
Es ist keine Ignoranz. So.
Ja,
also von daher verstehe ich super hilfreiche Fertigkeit oder Fähigkeit.
Ja.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das ist eine richtig intime Frage, ne?
Kommt drauf an, was du drauf machst. Wenn du sagst, das Bauhandbuch, dann nicht. Also.
Tatsächlich gehe ich zurück in die Schule und da werden manche vielleicht drüber lachen. Am allermeisten hat mich Goethes Faust beeinflusst. Genau, damit war ich voll Außenseiterin im Deutschunterricht. Selbstreflexiven Fragen, die da drin stecken, diese ganzen Weltschmerzfragen, diese ganze Lebensenergie, das hat mich total beeindruckt. Und ich bleibe einfach, also ich bleibe in der Belletristik und gehe mal weg von den Fachbüchern jetzt. Das zweite Buch, was mich sehr beeindruckt hat, ist von Genghis Aitmatov, Ein Tag länger als ein Leben.
Mhm, ich glaube gar nichts.
Das ist ein Buch, in dem fast nichts passiert. Das ist so eine Begleitung eines Beerdigungszugs in der russischen Steppe. Und das bringt unheimlich viel Ruhe und ist sprachlich einfach fantastisch, finde ich. Und das dritte Buch, was wirklich so ein Lebensgame-Changer war für mich, ist Die Entdeckung der Langsamkeit. Weil ich mich sehr wiedererkannt habe in diesem Buch und ich in der Lage war, das, was ich bis dato immer als absolute Schwäche und Fehler an mir erkannt habe, nämlich langsam zu sein, genau hinzugucken. Es gibt so eine Szene, wo er den Federball nur trifft, weil er den Federball voll fixiert. Da habe ich gedacht, ach, das bin ja ich. Das konnte ich nach und nach dann auch als Ressource entdecken bei mir. Das war insofern wirklich ein Game Changer.
Stimmt, haben wir alle drei.
Ja.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Der mir als erstes einfällt, ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und als ich davon loslassen konnte, war, glaube ich, dieser wellenförmige oder queere Lebensweg auch möglich, nämlich einfach Dinge zu machen, die Freude machen, so dass ich heute sagen würde, erst Arbeit und Vergnügen. Also ich arbeite nur noch Dinge, die mir Spaß machen und habe das Gefühl, dann funktionieren sie auch und dann klappt es auch besser.
Ja, das man muss als Selbstständiger so ein paar Sachen machen, so wie Buchhaltung oder so, die jetzt nicht so großartig sind, die nicht so viel Spaß machen, ja. Aber das wiegt den Großteil dessen, was man selbst gestalten darf, halt auf. Ja. Zumindest würde ich da mitgeben. Ja. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ja, genau der. Genau der. Also das zu machen, was Freude macht. Das, was mich erfüllt. Und das zu tun, von dem ich das Gefühl habe, da kann ich was bewegen, da habe ich Kompetenzen. Ich kann es gar nicht in so einen Glaubenssatz fassen, aber eher eine Dekonstruktion des anderen. Und irgendwie das Gefühl entwickeln zu können, sinnhaft zu arbeiten. Ob es das letztendlich ist, weiß ich nicht, aber zumindest würde es meinem Empfinden entsprechen.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ja, da musste ich lange wühlen. Und es ist mir eins eingefallen, wo ich wahrscheinlich so 3 Jahre bin und auf dem Schoß von meinem Opa sitze, der dann kurz darauf verstorben ist. Also ich habe eigentlich gar keine richtigen handfesten Erinnerungen an ihn. Aber ich merke immer, wenn ich dieses Foto anschaue und sehe, wie er mich anschaut und ich ihn anschaue, dann wird mir ganz warm ums Herz und ich kann das an nichts festmachen. Und ich kriege dann so eine Idee, dass wir uns, glaube ich, ganz gut verstanden haben.
Da ist was gespeichert im Körper.
Ja.
Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Ja, da habe ich gedacht, da muss ich dich nochmal nachfragen. Was meinst du mit Ausgangsort?
Ja, ich habe die, ich glaube von Carmen Kindel-Beifuß ist die Frage aus dem Buch und ich fand die schön und jetzt könnte man sagen, keine Ahnung, das Heimathaus. Und ich habe die bewusst offen gelassen, weil ich weiß es nicht. Und jetzt würde ich nämlich mit dem Nichtwissen rangehen, wo du sagst, wo kommt das nämlich her? Was machst du daraus?
Ja, okay. Mhm. Der Ausgangsort meiner Lebensreise sind meine Beziehungen, also meine Beziehungen freundschaftlicher und familiärer Art. Und das Getragensein in den Beziehungen. Und es muss gar nicht quantitativ sein, sondern zu wissen, es gibt Menschen, bei denen ich so sein kann, wie ich bin. Und es gibt Menschen, mit denen kann ich mich reflektieren und bei denen bin ich auch sicher, also nicht nur sicher, dass ich so sein kann, wie ich bin, sondern bei denen bin ich auch sicher, dass die mir ein großes Stoppschild zeigen, wenn ich irgendwie falsch abbiege.
Das war doch eine schöne Antwort auf die Frage. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ich beantworte die auch nochmal intim. Im Moment tatsächlich, das ist mir heute Morgen nochmal aufgefallen, wenn morgens um 4 die Vögel anfangen zu zwitschern, dann liege ich in meinem Bett und ärgere mich, wenn ich wieder in den Tiefschlaf komme. Und ich glaube, das ist symbolisch. Also wenn ich das Gefühl habe, da passiert etwas, wo ich Teil eines großen Ganzen bin. Jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber so, also Teil des Universums irgendwie bin. Und das kann sein, dass ich dieses Vogelgezwitscher höre und denke, oh, wie wunderbar, da passiert etwas, wo wir Menschen gar keinen, also das passiert halt einfach. Und das kann genau das Sitzen im Garten sein oder das Fahrradfahren. Ich fahre total gern Rennrad. Also so irgendwie was abgeben können.
Ich finde das sehr schön, weil ich habe heute früh noch lektoriert den Beitrag von Leonie Müller für mein nächstes Buch New Work und Resilienz, und die lebt in einem Van. So, in so einem New Work Van, und die parkt halt im Wald überall mögliche, und dadurch, dass das kein hermetisch abgegrenztes schallisoliertes Gefährt ist, kriegt die halt alles mit, wenn der Regen oder der Hagel auf den Van prasselt, wenn die Vögel zwitschern, wenn da draußen ein Igel wuschelt, das heißt, das kriegst du alles mit, und deswegen finde ich dieses Eingebundensein in den natürlichen Kosmos ganz schön, und die zwitschernden Vögel verfolgen mich quasi auch, aber die verbinde ich dann gleich mit was an. Ja, verbinde ich dann gleich, weil ich kenne das, kenn das Thema der zwitschernden Vögel. So. aber ich finde da keine Ruhe und Gelassenheit. Aber welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Grenzenlose Zuversicht. immer ein Stück zurücktreten zu können, um dann aber wieder zwei Schritte vortreten zu können. Also das ist dieses, glaube ich, erstmal in die Beobachtung zu gehen, sich zurückzunehmen, um dann aber auch so voll in die Haltung und auch in das Stoppen gehen zu können. Die Fähigkeit, handlungsfähig zu sein, also hands-on. Und ich habe gesagt, grenzenlose Zuversicht, bei gleichzeitigen nie so richtig zufrieden sein. Also immer ein Stück weiterentwickeln.
Schön.
Ja, soweit vielleicht.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Du merkst, ich muss jetzt immer noch denken, ne? Ich habe schon auf diesen Fragen rumgedacht und denke immer noch. Zum einen, das klingt ein wenig banal, aber tatsächlich das, was ich vorhin schon formuliert habe, also man darf etwas arbeiten, was einem Freude macht. Und man muss danach nicht völlig erschlagen und angestrengt sein, sondern es darf erfüllen. Und das ist mir deswegen so wichtig, ich meine, als Selbstständige, ob ich jetzt dienstags arbeite oder sonntags arbeite, ob ich um 8 Uhr abends oder um 6 Uhr morgens arbeite, das wird dann ein bisschen egal, weil es etwas ist, was erfüllt. Und nicht so eine Trennung machen muss zwischen jetzt arbeite ich und dann muss ich mich erholen. So, das hat sicher was auch mit dem biografischen Gewordensein zu tun.
Hast du noch mehr? Oder
ja. Also das Zweite ist, glaube ich, so die etwas, woran ich immer noch auch weiter arbeite. Das ist so ich nenne es mal Demut vor dem, was Menschen leisten, was Menschen schaffen, was Organisationen schaffen, was Gesellschaften schaffen. Und auch Demut vor allem Lebendigen. Ich glaube so.
Du bist wunschlich. Gut. Welche Menschen inspirieren dich?
Das formuliere ich mal allgemein. Also genau die Menschen, die nicht aufhören, sich zu entwickeln. Und zwar nicht aus einer Getriebenheit heraus, sondern aus der Lust heraus, Teil eines Ganzen zu sein. Und aus dem Wissen heraus, dass Gesellschaften eben nur existieren können, wenn man sich beteiligt. Also die gar nicht aufhören zu lernen, denen auch Alter egal ist. Also die nicht irgendwie sagen, jetzt gehe ich in Rente und dann kümmere ich mich auch nicht mehr um KI oder sowas. Sondern die weiterdenken, die dranbleiben wollen, die gerne lernen wollen.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
auch da habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich es sagen soll oder nicht. Ich sag's. Das ist Katja Riemann tatsächlich.
Ah, cool.
Ich würde gerne mit Katja Riemann einen Abend verbringen, ja.
Für die, die es nicht kennen, eine Schauspielerin, bekannt, auch berühmt geworden, glaube ich, mit Der bewegte Mann, mit Til Schweiger damals, aber Theaterschauspielerin, ich glaube, ist auch als Aktivistin aktiv gewesen.
Genau.
Ja. Genau, sag mal warum, was...
Genau, also nicht wegen des bewegten Manns. also ich mag sie schon auch sehen in Filmen, aber dann eher so in den historischen Filmen. Aber wegen dieses Aktivistentums, also die beiden Bücher, die sie jetzt geschrieben hat, empfinde ich so sehr, sehr klar, sehr unschmeichelhaft und gleichzeitig enorm wertschätzend und wenig bewertend. Und ich durfte sie einmal bei einer Lesung erleben und habe gedacht, ja, so ist sie auch. Also sie ist, wie sie schreibt und sie ist, was sie denkt. Ich erlebe sie da sehr kongruent. Wahrscheinlich hat sie auch eine Schauseite, aber über diese Kongruenz würde ich gerne mehr erfahren und über das, wie sie die Welt sieht, würde ich gerne mehr erfahren.
Okay, schön.
Also wenn du das vermitteln könntest, wäre das ganz nett.
Ich habe mir jetzt eine Notiz gemacht. Ich habe heute schon ein, zwei Netzwerk-Calls gemacht. Tatsächlich, Katja Riemann, ich glaube, finde es auch interessant. Bin jetzt quasi auf den Zug so ein bisschen geistig schon aufgesprungen. Ohne
ja, treffen uns auch gerne zu dritt.
werde ich mal die Pressestelle anschreiben. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Studiere nicht Medizin. Auf gar keinen Fall. Such dir was anderes. Geh zur Berufsberatung.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich würde es gerne so ein bisschen umformulieren. So dieses, worauf möchte ich gerne zurückblicken, wenn ich auf dem Sterbebett liege oder so. Ich möchte eine Idee davon haben, irgendwie was Sinnhaftes getan zu haben. Also im Kleinen oder im Großen ganz egal, aber irgendwie für Menschen hilfreich gewesen zu sein, für Menschen vielleicht jemand gewesen zu sein, womit sie einen netten Kontakt erlebt haben oder irgendwie eine Möglichkeit entwickelt haben, etwas anders zu tun und etwas mit sich freundlicher zu tun als vorher. Und sei es in freundschaftlichen Beziehungen oder in der Familie oder im beruflichen Bereich.
Sehr schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Habe ich tatsächlich nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Einstellung. Ich möchte gerne neugierig bleiben. Ich möchte auf jeden Fall gerne neugierig bleiben.
Und das ist doch ein richtig schöner Abschlussspruch, auch für unsere Zuhörerinnen. Bleibt neugierig. Liebe Christiane, vielen, vielen lieben Dank für dieses ruhige, persönliche, verbindende und sympathische Gespräch über systemische Supervision. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke sehr, dass ich das sein durfte.
Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.